Weltspiegel, Thema.
Was mich immer am meisten freut, wenn man als Reporter auf Drehreise ist, diese unglaubliche Gastfreundschaft vieler Menschen. Leute, die man überhaupt nicht kennt, laden einen zu sich nach Hause ein und schon sitzt man im Sessel auf der Terrasse, im Wohnzimmer, auf dem Plüschsofa oder auf dem wackeligen Holzboden in der Bambushütte. Es gibt so viele unterschiedliche Wohnverhältnisse auf der Welt. Nur eins ist bei allen gleich: jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf. Und darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast ums Wohnen. Wir sprechen über explodierende Mieten, Immobilienhaie, die schönen Wohnwelten der Superreichen und wir sprechen über neue Ideen für bezahlbares Wohnen und für lebenswerte Städte. Der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Jared Kushner, Schwiegersohn von Donald Trump. Auch über ihn wollen wir heute reden, und zwar mit Christiane Meyer, unserer Korrespondentin in New York. Christiane, einmal vorweg, wie lebt es sich in der Stadt, die niemals schläft, in New York?
Es ist hier aufregend, es ist anregend und vor allen Dingen ist es anstrengend, denn es ist eine sehr laute Stadt, eine schnelle Stadt, eine Stadt, in der sehr viel, sehr schnell gelaufen wird, notfalls auch über jemanden mal drüber. Also es ist schon so, dass man sich hier behaupten muss, und zwar im Alltag, von der U-Bahn bis hin zu Spaziergängen. Es ist immer so, dass irgendeiner einem sehr nahe kommt. Meistens rempeln sie einen aber nicht an, weil die einfach zu höflich sind, die meisten New Yorker, und sie sind es ja auch gewöhnt.
Einer, der das ganz große Rad dreht im New Yorker Immobilienmarkt, ist Jared Kushner. Das ist der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Sie haben sich auf die Spuren gemacht, auf dessen Spuren. Warum eigentlich?
Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, dass man häufiger über Gebäude von Kushner in der Stadt Dinge liest, die nicht besonders schmeichelhaft sind oder die interessant sind. Und die Familie Kushner ist eben sehr, sehr lange im Immobiliengeschäft. Der Großvater hat es gegründet, der Vater hat es übernommen und Jared Kushner ist jetzt derjenige, der es bis vor 2 Jahren geführt hat. Und die andere Seite ist eben, natürlich ist es interessant zu sehen, wer ist dieser Mann, wenn man weiß, dass er quasi neben Donald Trump sitzt und dass er einer der wichtigsten Berater geworden ist des Präsidenten. Also fragt man sich natürlich, was ist das für ein Mensch, wie hat er seine Geschäfte betrieben? Und was kann man daraus lernen? Wie könnte er möglicherweise dann eben auch auf Regierungsebene agieren?
Wie verdient er denn sein Geld, der Geschäftsmann Jared Kushner?
Naja, bislang war er eben, bis vor 2 Jahren, bis er Berater des Präsidenten wurde und nach Washington zog, war er eben der Geschäftsführer dieser Kushner Company. Weil sein eigener Vater kurzzeitig für 14 Monate ins Gefängnis musste wegen Korruption. Und zu dieser Zeit war er noch auf der Uni und hat dann, als er rauskam aus Harvard, die Geschäfte übernommen. Zumindest sah es so aus. Und in dieser Zeit hat er eben verschiedene Einkäufe auch betrieben. Er hat ein sehr großes Geschäftshaus gekauft hier in New York für 1,8 Milliarden. Wahrscheinlich viel zu hoch bezahlt. Sehr dubios, wie er das refinanziert hat. Er hat weiterhin diverse Apartmentkomplexe gekauft. Auf diese Weise hat er seine Geschäfte gemacht, über die Mieten, die Einnahmen, die daraus hervorgegangen sind. Inzwischen arbeitet er ja da nicht mehr, jedenfalls nicht im operativen Bereich. Das heißt, er lebt von den Einkünften, die er durch die Einlagen hat, nicht nur in diesem Geschäft, sondern auch noch in einem anderen Immobilieninvestitionsgeschäft und auch zusammen mit Ivanka. Und es gibt so eine Zahl dazu sogar. Die New York Times hat vor 2 Jahren gesagt, dass die beiden zusammen so ungefähr 761 Millionen Dollar schwer sind. Also Geldsorgen hat er nicht.
761 Millionen Dollar. Würden Sie sagen, das ist ein guter Vermieter? Also wenn ich mit dem Vertrag eingehe, empfehlenswert?
Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Also wir sind verschiedenen Spuren nachgegangen und haben eben 2 krasse Fälle gefunden. Einer ist in New York, einer in Baltimore. In New York gibt es ein Apartmentgebäude, das er gekauft hat in Brooklyn. Und er hat es umgewandelt, das kennt man ja auch aus Deutschland. Es wird entmietet und dann renoviert und weiterverkauft. Das hat er da auch gemacht. Dumm war nur, dass da eben Mieter drin waren, die eigentlich eine stabilisierte Miete hatten. Und das ist ein Konzept, was wir nicht ganz so kennen in Deutschland. Aber jedenfalls hat er die, um es kurz zu fassen, rausgeekelt, indem er durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen einen Zustand dort hergestellt hat, der die Situation für viele nicht mehr lebenswert gemacht hat. Es gab Ratten, es gab Lärm, es gab Krach. Also recht unangenehm. Und der zweite Fall ist ein völlig anderer. Da geht es um Apartments, die von Geringverdienern bewohnt werden. Und da hat er 5.500, auch eine schöne Zahl, gekauft in Baltimore und hat dann die Mieter, einerseits ziemlich gequält, indem er sie halt bei jeder kleinen Verzögerung mit Mahnungen überzogen hat, aber vor allen Dingen auch die Ex-Mieter. Und wir haben den Fall einer Frau, die dort gemietet hat und ihren Mietvertrag legal beendet hatte, aber dennoch dann von der Firma Kuschner jahrelang, genau genommen 5 Jahre lang verfolgt wurde, wegen eines Betrags von ungefähr 5.000 Dollar. Die wurde gepfändet, die war am Ende mit ihren Nerven und konnte am Ende dann wirklich nur durch eine Anwältin aus den Fängen, muss man schon fast sagen, dieser Eintreiberfirma, die Kuschner beschäftigt hatte, befreien. Also als Vermieter nicht so geeignet.
Christiane Meyer, Sie haben sich auf die Spuren von Jared Kuschner begeben. Wir hören mal rein in Ihr Stück.
Vor dem Kushner-Hauptquartier in der Fifth Avenue protestiert eine Mieterinitiative zusammen mit einem Lokalpolitiker. Die Geschäftspraktiken der Kushners seien nicht nur unsozial, sondern in weiten Teilen auch illegal bis gefährlich.
Die Firma Kushner nutzt die Baumaßnahmen als Waffe, um Mieter aus ihren Apartments herauszuschikanieren und die Wohnungen der Regulierung zu entziehen.
Sie haben ja bestimmt auch versucht, dann mit der Immobilienfirma von Kuschner zu sprechen, die mit ihren Recherchen konfrontiert. Kann man das so einfach? Also melden die sich auf eine Anfrage?
Also man kann nicht einfach reinmarschieren ins Hauptquartier, sondern man muss die natürlich anschreiben. Das haben wir auch getan mit der Bitte um Stellungnahme. Wir haben es nicht nur einmal gemacht, wir haben es mehrmals gemacht und haben noch nicht mal eine Antwort, noch nicht mal eine Bestätigung des Eingangs unseres Schreibens bekommen.
Jared Kuschner ist ja ein sehr prominenter Immobilienbesitzer, der Schwiegersohn des amerikanischen Präsidenten. Gibt es noch andere, denen man dubiose Geschäftspraktiken vorwerfen könnte in New York?
Es gibt hier eine Mieterinitiative, mit der wir auch uns unterhalten und die wir auch gefilmt haben. Die haben der Firma von Jared Kuschner 80 Verstöße gegen die Bauordnung vorgeworfen. Und die haben eben auch gesagt, so außergewöhnlich ist das nicht. Das machen hier fast alle Vermieter. Das ist natürlich ein Markt, wo man fast überhaupt keine Wohnung finden kann, wenn man ein Normalverdiener ist. Und das wissen die auch ganz genau. Und es geht hier sehr brutal zu. Es ist halt New York, es ist Amerika. Es ist keine beschützte Wohnsituation, sondern jeder kämpft hier ums Überleben und die Vermieter nehmen sich da einiges heraus.
New York, das ist die Stadt der Superreichen und während ihrer Dreharbeiten haben sich so ein paar Türen geöffnet, habe ich gehört, die sonst vielleicht eher geschlossen bleiben. Ne? Wie sieht es denn aus in diesen verrückten Wohnungen, die ein paar Millionen Dollar kosten?
Also wir waren zum Beispiel in einem der Hochhäuser, die hier gebaut worden sind. Das ist das höchste in New York überhaupt. Da waren wir im 96. Stock und haben uns das mal angeguckt. Also das ist ungefähr so, als würde man fliegen. Es ist wirklich... Man sieht den gesamten Central Park vor sich auf der einen Seite und die Südspitze von New York auf der anderen Seite. Und oben wird buchstäblich von goldenen Löffeln gegessen. Ein Apartment hier wurde kürzlich für eine Rekordsumme verkauft von 238 Millionen Dollar. Also das kann man sich nun wirklich gar nicht mehr vorstellen. Und es ist einfach nur ein Apartment.
Und dann wiederum gibt es Wohnungen, in denen die Ratten auf dem Flur entlang laufen. Nehmen die New Yorker das eigentlich hin oder regt sich auch sowas wie Widerstand?
Es regt sich Widerstand, der ist aber nicht so gut organisiert wie bei uns. Der Widerstand formuliert sich durch Initiativen, ja, aber natürlich, wir haben ja hier eine demokratische Regierung, natürlich ist sich die Regierung dessen auch absolut bewusst, des Staates New York und auch der Bürgermeister der Stadt, aber es ist am Ende dann doch so, wenn man hier einen Job hat, braucht man halt eine Wohnung. So. Und da das ganz, ganz schwierig ist, müssen die Leute sich anders helfen. Die teilen sich Wohnungen in Wohngemeinschaften. Sie ziehen weiter raus in die Vororte und Vorstädte. Und für diejenigen, die ganz wenig Geld haben, gibt es noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Man kann sich natürlich um so eine Art Sozialwohnung bewerben. Aber da sind natürlich unendlich viele Bewerber vorhanden. Und deshalb gibt es hier eine Lotterie. Man glaubt es nicht, aber es gibt eine Lotterie für Wohnungen. Und wenn man die gewinnt und man verdient unter einer bestimmten Summe, das ist sehr umfangreich aufgeteilt, dann bekommt man eine Sozialwohnung tatsächlich auch in schönen und guten Häusern, wenn man Glück hat, für einen sehr akzeptablen Preis. Das hängt auch damit zusammen, dass bei Neubauten der Versuch unternommen wird, seitens der Stadt zu verhandeln mit den Immobilienentwicklern, dass eben in einem großen Hochhaus mit Luxuswohnungen auch 10% bezahlbare Wohnungen entstehen. Und normalerweise können die sich da auch durchsetzen, sodass dann tatsächlich auch Wohnungen gebaut werden, anteilsmäßig, aber sind halt immer noch zu wenige. Insofern Lotterie spielen.
Vielen Dank, Christiane Meyer, ARD-Fernsehkorrespondentin in New York.
Weltspiegel. User fragen.
Auf welchem Weg kam Kushner zu seinem Immobilienimperium?
Per Geburt. Er ist nämlich geboren worden in eine Familie von Immobilieninvestoren. Sein Großvater war ein Holocaust-Überlebender und ist ausgewandert nach Amerika und hat hier seine ersten Wohnungen gekauft und ein Imperium aufgebaut, das dann von seinem Sohn Charles Kushner übernommen wurde. Und Charles Kushner wiederum hatte sich seinen eigenen ältesten Sohn Jared Kushner ausgesucht, um dieses Immobilienimperium fortzuführen.
Wie wohnen wir? Wie sieht gutes Wohnen aus, bezahlbares Wohnen, sicheres Wohnen? Und wir wollen über dubiose Vermieter sprechen, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Jeder hat das schon mal erlebt. Das Türschloss klemmt, die Heizung macht komische Geräusche, der Wasserhahn tropft, manche Dinge im Haus muss der Vermieter reparieren. Aber manchmal ist es gar nicht so klar, wer ist eigentlich der Vermieter? Lena Göttler, Sie haben lange zum Thema recherchiert. Wem gehören eigentlich unsere Immobilien?
Na, das lässt sich in vielen Fällen in Deutschland klar beantworten. Die allermeisten Wohnimmobilien, die sind immer noch in der Hand von privaten Kleinvermietern. Da weiß man dann also, wer ist mein Vermieter. Es gibt auch noch viele Wohnungen, die in der Hand von Wohnungsgesellschaften sind, von kommunalen Wohnungsgesellschaften beispielsweise. Aber, und das haben wir bei unserer Recherche gemerkt, es gibt eben auch einige Immobilien, wo ganz unklar ist, wem gehören die jetzt eigentlich wirklich.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dieser Frage nachzugehen?
Also wie das so manchmal ist bei solchen Recherchen, war das ein bisschen ein Zufall. Wir haben einen Artikel gelesen in einer Schweriner Lokalzeitung, dass Mieter dort unter Druck gesetzt würden. Und da haben wir gesagt, das gucken wir uns mal an, da fahren wir mal hin. Wir haben mit Mietern da vor Ort gesprochen. Und die waren ganz schön frustriert, weil die DDR-Plattenbauten, in denen sie da wohnten und die auch verkauft wurden, die wurden zwar saniert, aber diese Sanierung verlief sehr chaotisch. Es gab nach der Sanierung Schimmel. Einige klagten über Leitungen, die da einfach frei rumlagen im Haus. Und andere sagten uns, dass zum Beispiel die Heizungen einfach abgedreht wurden, obwohl es draußen noch ganz kalt war.
Wir hören mal rein, was Sie und Ihre Kollegen da erlebt haben, als Sie in Schwerin waren. Wir haben ein Hörbeispiel.
Der Schimmel wuchert über die ganze Wand.
In den letzten dreieinhalb Monaten ging es dann los, dass hier alles dann verschimmelt war, ne?
Okay, das sieht ja übel aus.
Ja. Ja, und keiner macht was dagegen, ne? Das Einzige, was sie uns hingestellt haben, diese Lüfte, zwei Stück davon, das sollte ausreichen, um den Schimmel zu beseitigen.
Offenbar ist im Haus viel Wasser ausgelaufen. Und es schimmelt auch im Zimmer nebenan.
Da, in der Ecke.
Das sieht ja echt übel aus, da hinten.
Ja. Ein Jahr war nichts, bis sie angefangen haben zu renovieren oder besser gesagt zu sanieren. Dann haben sie hier überall durchgebohrt. Und ab da ging es los mit den Schimmeln, ne? Von unten und von oben.
Als sie eingezogen sind, war noch gar
nichts. Da war alles gut. Ab da, wo die angefangen haben hier zu sanieren, ab da ging der Schimmel los.
Sie wohnen hier mit Hunden und zwei Kindern. Eigentlich in vier Zimmern.
Das ist unser Wohnbereich, Schlafbereich, alles in einem mit vier Mann. Wir haben nur diesen Raum. Wir haben nur diesen Raum. Ist der einzige Raum, der nicht schimmelt.
Ja. Beim Nachbarn im gleichen Block. Eine andere Wohnung, gleiches Problem. Schimmel.
Wenn Sie da sich melden, was passiert dann?
Gar nichts. Ja, da kommt einer. Und dann lassen Sie das stumm stehen. Keine Reaktion, kommt nichts.
Keine Reaktion von der Verwaltung der Wohnung oder gar vom Eigentümer. Doch wer ist das überhaupt? Das weiß auch Michael Boblenz nicht. Auch er ist Mieter hier. Von der Hausverwaltung fühlt er sich oft nicht ernst genommen.
Uns haben sie im Frühjahr, so fing das an, die Modernisierung, einfach die Heizung abgestellt. Im April, da waren noch Minusgrade. Wir haben das nicht gewusst und dann nur gemerkt, dass es hier in der Wohnung kalt wurde.
Also da hört man ja schon, die Mieter klingen ziemlich ratlos. War denn Schwerin der einzige Fall, wo Ihnen das so begegnet ist?
Nein, wir sind dann Hinweisen auch des Mieterbunds nachgegangen, weil die Verwaltung auch in anderen Städten wohl Häuser verwaltet, managt. Und wir sind dann nach Hannover gefahren zum Beispiel, da steht das IME-Zentrum. Das ist so ein riesiger Betonkoloss aus verschiedenen Gebäuden, aus Wohngebäuden, aus Bürogebäuden und aus ganz viel Gewerbefläche. Ja, und diese Gewerbeflächen, die stehen seit Jahren leer und wir haben mit Menschen gesprochen, die sich da Gedanken machen, wie soll das jetzt weitergehen mit dieser Geisterstadt, die das hier irgendwie ist. Und die haben sehr darüber geklagt, dass irgendwie immer nur das Nötigste getan wird. Es würde mal eine Fassade saniert, das ja. Aber es geht irgendwie nicht so richtig voran mit der Verwaltung in diesem Gebäude. Und das fanden die Leute da vor Ort ziemlich schade.
Es gibt ja in Deutschland sowas wie ein Handelsregister. Es gibt sogar neuerdings ein Transparenzregister, so heißt das. Warum ist es denn so schwer, trotzdem herauszufinden, wem eine Immobilie gehört?
Gute Frage, die haben wir uns auch gestellt. Wir haben natürlich in diesen Unternehmens- und Handelsregistern nachgesehen und da haben wir dann gemerkt, diese Immobilien, die gehören GmbHs, also deutschen Gesellschaften. Aber diese GmbHs wiederum, die gehören keinen Menschen, sondern die gehören Firmen auf Zypern. Wer jetzt hinter diesen Firmen auf Zypern steckt, das sieht man in diesen Papieren, die öffentlich zugänglich sind, nicht. Und da hat uns leider auch das Transparenzregister gar nicht weitergeholfen. Das ist ja da, um die eigentlichen Eigentümer auch von Wohnimmobilien transparent zu machen. Aber wir konnten die für keine unserer Immobilien in diesem Transparenzregister finden. Das hat uns auch überrascht.
Sie haben die Koffer gepackt und haben sich auf die Suche gemacht nach den wahren Eigentümern. Haben Sie die auch gefunden?
Na, wir sind dann erstmal nach Zypern geflogen, weil das war unser Anhaltspunkt. Wir haben diese zyprischen Firmen und wollten eben auf Zypern versuchen, mehr rauszubekommen, wer steht hinter diesen Firmen. Was wir dort vor allen Dingen gefunden haben, als wir zu den Adressen gefahren sind, an denen diese Firmen registriert sind, waren Briefkästen. Briefkästen oder Wohnhäuser, teilweise auch einfach nur Klingelschilder, die verfallen waren, wo gar niemand mehr wohnte oder also auf jeden Fall keine Firma zu entdecken war. Und wir wurden dann verwiesen immer an eine Anwaltskanzlei. Diese Anwaltskanzlei auf Zypern, in der zyprischen Hauptstadt Nikosia, die verwaltet all diese Firmen, denen die deutschen Immobilien gehören. Und mit denen hätten wir natürlich sehr gern gesprochen, aber die wollten uns kein Interview geben. Die haben uns einfach später schriftlich geantwortet.
Mhm. Aber warum verstecken sich die Eigentümer in so komplizierten Strukturen bis hin nach Zypern?
Na, die Anwaltskanzlei, die hat uns geschrieben, das sei gar nicht so kompliziert, diese Strukturen. Die seien völlig gängig im Immobilienbusiness. Alle Steuerbehörden und Banken und auch die Investoren seien informiert darüber, wem was gehört. Aber wir hatten dann die Gelegenheit, auf Zypern noch mit einem Brancheninsider zu sprechen, der uns erklärt hat, wozu dieses Firmenkonstrukt auch dienen kann. Und das ist so, dass es auf Zypern für Investoren einfach viel einfacher ist, Anteile an diesen Firmen zu kaufen und auch zu verkaufen. Klassisch gesprochen wechseln damit die Mehrheitseigentümer an deutschen Immobilien, ohne dass das in Deutschland irgendjemand merkt. Es werden also da nicht mehr Häuser gehandelt, sondern Besitzanteile an Firmen. Man könnte sagen, aus Stein und Glas wird da eine Kapitalanlage, die man eben schnell hin und her handeln kann.
Diese Immobilien in Schwerin, Hannover und in Dortmund, die gehören also irgendjemandem. Konnten Sie die wahren Besitzer jetzt am Ende denn finden?
Wir haben von der Anwaltskanzlei, die da auf Zypern sitzt, auch den Hinweis bekommen auf ihren Auftraggeber. Das ist der israelische Geschäftsmann Amir Dayan. Der ist tatsächlich auch in Deutschland schon öfter als Investor für Immobilien aufgetreten. Und wir sind dann nach Israel gereist, um von ihm zu hören, ob ihm diese Gebäude, über die wir hier reden, auch wirklich gehören. Die Familie selbst ist relativ öffentlichkeitsscheu, aber Amir Dayan hat sich mit uns getroffen, allerdings nur zu einem Hintergrundgespräch. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass er sich durch unsere Recherche unter Druck gesetzt fühlt. Also wir durften ihn nicht zitieren, aber er hat sich in diesem Gespräch sehr transparent gegeben und später seine Berliner Verwaltungsfirma auf unsere Fragen antworten lassen. Ja, und die hat uns dann tatsächlich bestätigt, was uns dieser Mann, dieser Brancheninsider auf Zypern auch schon erzählt hatte. Da wurden immer wieder Firmenanteile an den Immobilien oder indirekt damit die Immobilienbesitzer hin und her geschoben. Und diese Verwaltungsfirma in Berlin, die dem Dayan Family Office gehört, die hat uns auch nochmal geschrieben und betont, das alles sei ganz legal. Man würde auch in Deutschland Steuern zahlen. Und es sei eben ein besonderes Geschäftsmodell, das man da habe, nämlich dass man alte, marode Immobilien kauft und versucht, die eben aufzuwerten und dann damit auch Gewinne zu machen.
Was bedeutet all das jetzt für die Mieter?
Diese Intransparenz, die kann ein Problem sein, muss es aber nicht. Wenn es in Deutschland eine Verwaltung gibt, die gut arbeitet, die sich um die Bedürfnisse und Belange der Mieter kümmert, dann könnte man fast sagen, kann ihnen das auch fast egal sein, wem dieses Gebäude gehört, solange sie nur eben gut darin leben können, zu vernünftigen Mieten. Aber wenn es so wie in unseren Fällen so ist, dass völlig unklar ist, wer eigentlich wirklich am Ende verantwortlich ist, oder dass es so ist, dass jetzt zum Beispiel wie in Schwerin letztlich eine Immobilienfirma, die an der Börse notiert ist, das Sagen hat und die natürlich ganz andere Kriterien hat, wenn es darum geht, Geld reinzuholen, effizient zu arbeiten, dann kann das natürlich zum Problem für die Mieter werden. Also diese unklaren Eigentumsverhältnisse, die sind auf jeden Fall, wenn es Probleme gibt, ganz schwierig für die Mieter.
Auf der Suche nach den Eigentümern deutscher Wohnungen, ein Versteckspiel durch halb Europa. Heute hat sie uns von ihrer aufwendigen und spannenden Recherche erzählt. Vielen Dank, Lena Gürtler.
Weltspiegel, der andere Blick.
Wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal an in der Welt, wie andere Länder mit der Wohnungsnot umgehen und ob die das vielleicht besser machen als wir in Deutschland. Wir mussten gar nicht lange suchen und sind hängen geblieben in Österreich. Wien hat vielleicht eine Antwort gefunden auf die Wohnmisere und die heißt Gemeindebau. Unser ARD-Hörfunkkorrespondent Srdjan Govedarica war in Wien unterwegs. Wir hören mal kurz rein, was er da erlebt hat.
Eine Dachgeschosswohnung in Wien-Simmering, etwa 10 U-Bahn-Minuten von der Stadtmitte entfernt. Die Wohnung ist zu haben. Sie hat 2 Zimmer, Küche und Bad, außerdem einen großen Abstellraum und einen Balkon. Sie ist hell und gut in Schuss.
Das ist grundsätzlich eine Dachgeschosswohnung, wie es jede Wienerin, jeder Wiener im Gemeindebau kriegen kann.
Sagt Markus Leitgeb von der städtischen Hausverwaltung Wiener Wohnen. Diese ist für die sogenannten Gemeindebauten zuständig, wie Sozialwohnungen in Wien heißen.
Das Tolle am Wiener Gemeindebau ist, dass es ihn in alle 23 Bezirken gibt. Also vom 1. Bezirk, knapp neben dem Stephansdom, bis im 11. Bezirk. Und die verlangen überall die gleiche Miete. Es gibt keine Aufschläge, es gibt keine Maklerprovisionen, es gibt keine Gebühren.
Für die freie Dachgeschosswohnung in Simmering ist eine Warmmiete von ca. 600 Euro fällig. Werner Zossinger zahlt deutlich weniger, weil er schon seit über 40 Jahren hier wohnt.
Sag's niemand. Ich zahle 210 Euro.
Der 72-jährige Rentner wohnt in einer 57 Quadratmeter Wohnung. Mit Strom, Gas und Telefon kommt Werner Zossinger auf eine Warmmiete von 400 Euro.
Du kannst nicht sagen, du bist unzufrieden.
Was machen die Wiener denn anders als die Städte und Gemeinden in Deutschland?
Naja, die Stadt Wien ist die größte Hausverwaltung Europas. Die Wiener Wohnen heißt das Unternehmen, das der Stadt gehört. Und 200.000 Wohnungen gehören direkt der Stadt. Und an weiteren 220.000 Wohnungen ist die Stadt beteiligt, zum Beispiel über Genossenschaften. Da gibt es überall gedeckelte Mieten. Das heißt, die Stadt greift regulierend in den Wohnungsmarkt ein. Nicht nur so, sondern zum Beispiel auch durch eine Mietpreisbremse für Altbauten. Davon gibt es einige in Wien. Und all das zusammen führt dann eben dazu, dass die Preise auf den gesamten Wohnungsmarkt nach unten gedrückt werden und dass das Wohnen in Wien, einer Stadt, in der zum Beispiel UNO-Behörden sitzen und viele internationale Unternehmen da sind, also alles ist hier eigentlich da, um so London- oder München-Preise zu haben. Und trotzdem ist das Wohnen in Wien dadurch halbwegs bezahlbar.
Was bedeutet das eigentlich für die Durchmischung der Mieter?
Das ist hier so geregelt, dass es natürlich gewisse Zugangsvoraussetzungen gibt, um an eine Wohnung zu kommen mit diesen gedeckelten Mieten. Die sind aber relativ lasch. Also zum Beispiel gibt es eine Einkommensobergrenze von üppigen über 40.000 Euro netto im Jahr für eine Einzelperson. Das führt unterm Strich dazu, dass 75% aller Wienerinnen und Wiener in Frage kommen für eine solche Wohnung. Und am Ende sind es 62%, die tatsächlich in einer Wohnung mit gedeckelten Mieten wohnen. Das führt aber auch dazu, dass keine, ja, diese klassischen Ghettos entstehen. Also man hat ja immer dieses Bild von Sozialbauten, die so ein bisschen problematisch sind. Hier ist so ein bisschen der Versuch gestartet worden, dass der Universitätsprofessor neben dem Bauarbeiter im Gemeindebau wohnt. Das funktioniert halbwegs tatsächlich. Auch deshalb, weil diese Einkommensobergrenze nur dann geprüft wird, wenn man einzieht. Das heißt, wenn ich als Berufsanfänger einziehe mit einem geringen Einkommen und später zum Großverdiener werde, darf ich trotzdem im Gemeindebau wohnen bleiben. Es gibt ein sehr berühmtes Beispiel hier eines berühmten Politikers, der im Parlament sitzt. Jetzt kann jeder nachgucken, wie viel Parlamentsabgeordnete verdienen und er wohnt in einem Gemeindebau zum Beispiel.
Wie sind die Wiener eigentlich auf diese Idee gekommen, diesen Gemeindebau zu gründen?
Ja, das Ganze ist aus der Not geboren und hat eine sehr, sehr lange Tradition. Wenn wir mal zurückgucken ins Jahr 1900, die Stadt Wien war enorm gewachsen, hatte plötzlich 2 Millionen Einwohner und 300.000 Menschen hier hatten keine Wohnung. Das heißt, es war ein richtig großes Problem. Und dann haben die hiesigen Sozialdemokraten diese Idee gehabt, städtische Wohnungen zu bauen. Das war dann innenpolitisch umstritten, hat ein bisschen gedauert. 1919, also praktisch fast vor genau 100 Jahren, hat es dann begonnen. Also die ersten Bauarbeiten sind gestartet. 1925 wurde dann der erste Gemeindebau fertiggestellt und das ging dann so weiter. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg einen ziemlichen Rückschlag, weil auch hier einiges zerstört worden ist. Da musste dann wieder nachgebaut werden. Und in den 60er Jahren gab es einen richtigen Bauboom. Da sind durchschnittlich pro Jahr 9.000 neue Wohnungen entstanden. Und das geht praktisch bis heute so. Und so erklären sich diese 220.000 Wohnungen, die der Stadt gehören.
Und würden Sie sagen, die Wiener sind zufrieden mit ihrem Gemeindebau?
Ja, also es ist zum Beispiel so, dass die Wiener auf dem Lohnzettel einen sogenannten Wohnbauförderungsbetrag finden. Das sind 0,5% vom Bruttolohn. Das zahlen die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber anteilig, so wie bei der Krankenversicherung. Und da beschwert sich zum Beispiel keiner. Es geht ans eigene Geld und das ist allgemein akzeptiert. Also die Wiener mögen das schon sehr. Es gibt auch keine ernsthaften politischen Vorhaben, das irgendwie zu ändern. Oder das abzuschaffen. Natürlich wird da an einigen Stellschrauben gedreht, aber die Wiener sind damit schon sehr zufrieden. Was zum Beispiel tatsächlich kritisiert wird, ist diese Tatsache, dass auch Großverdiener in Gemeindebauten wohnen dürfen. Das ist immer mal wieder Diskussionsthema, aber ich sehe im Moment keine ernsthaften politischen Vorhaben, auch das zu ändern.
Bei uns hier in Deutschland, da brodelt es. Die Leute gehen auf die Straße. Wir hatten gerade die Diskussion um mögliche Enteignungen von großen Wohnungsfirmen. Was die Wiener machen, wäre das auch ein Beispiel für uns hier in Deutschland?
Ja, die Frage kommt ganz häufig und eigentlich muss man sagen, Wien ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es hätte machen können. Das hier sind gewachsene Strukturen in der Stadt, die eben 100 Jahre gewachsen sind und es leuchtet ein, dass man in einer Legislaturperiode oder kurzfristig es nicht hinkriegen kann, 220.000 Wohnungen zu bauen. Aber dieser Weg, dass man einen Wohnungsmarkt nicht dem freien Markt überlässt, sondern da regulierend eingreift, das kann man schon als Erfolgsrezept aus Wien auch woanders hin exportieren. Und da gibt es ja auch schon viele Städte, die hier anklopfen und sich das angucken, wie man das übernehmen könnte.
Der Gemeindebau, ist das etwas, was die Wiener gern noch ausgebaut sehen würden? Ist das etwas für die Zukunft?
Naja, der Stadt bleibt kaum etwas anderes übrig. Es ziehen so circa 20.000 bis 30.000 Menschen jedes Jahr neu nach Wien. Sie wollen alle irgendwo wohnen. Experten, mit denen man spricht, Geografen oder Urbanisten, sagen, es ist auch hier 5 vor 12. Also wenn die Stadt Wien jetzt sagt, wir haben was Tolles erreicht und wir ruhen uns darauf aus, dann kann der Wohnungsmarkt hier auch ganz schnell kippen. Also es ist wichtig, dass diese ganzen Maßnahmen, also diese Regulierungsmaßnahmen, auch Neubauten, auch weiter betrieben werden, weil sonst kriegt auch Wien irgendwann so ein London- oder München-Problem.
Serjan Govedadica war das über neue, alte Formen des Miteinanders und des Wohnens in Wien. Vielen Dank für das Gespräch.